Während wir überlegen, wie wir unser Businessleben noch ein bisschen smarter und angenehmer gestalten können, stehen an unseren Grenzen und in unseren Städten Frauen und Kinder, die verkauft, ausgebeutet und misshandelt werden. Deshalb freut sich Business Blabla sehr, an dieser vierten Ausgabe des Podcastern teilzunehmen. Eine Woche lang werden Tausende von Podcasts eine Wohltätigkeitsorganisation ihrer Wahl vorstellen. Und uns ist es eine Freude und eine Ehre, Katrin Schauer-Käpin von Caro e.V. herzlich willkommen zu heißen.
Dankeschön.
Seit über 30 Jahren ist sie dort, wo andere wegschauen, mit Streetwork, Schutzhaus und einer klaren Botschaft: Der Mensch ist keine Ware. Wir sprechen mit ihr darüber, wie Hilfe ganz konkret aussehen kann und was wir als Gesellschaft und Einzelne tun können. Herzlich willkommen zu Business Blabla, dem Podcast für alle, die nicht nur ihr eigenes Business im Blick haben wollen, sondern auch am Gemeinwohl unserer Gesellschaft interessiert sind. Ich bin Nancy Nielsen und an meiner Stelle wie immer die wunderbare Steffi Schmidtmeister.
Hallo.
Aber wie schon gesagt, wir wollen heute unsere besondere Gästin natürlich etwas hervorheben. Katrin Schauer-Kelpin, Gründerin und geschäftsführender Vorstand von Caro e.V. Seit 1994, das ist krass lang, kämpft der Verein gegen Zwangsprostitution, Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung von Kindern und Frauen. Mit Streetwork an der deutsch-tschechischen Grenze, Beratung und einem Schutzhaus für Frauen und Kinder, die aussteigen wollen. Mehr dazu findet ihr übrigens im Netz unter Caro e.V. Katrin, wir kennen uns ja nun schon ein paar Jahre.
Ja.
Und ich weiß noch, als du mir bei unserem ersten längeren Gespräch so ein paar Sachen erzählt hast, dass ich es eigentlich nicht fassen konnte, was hier in der Umgebung los ist, was es überhaupt alles gibt. Und man geht dann eigentlich aus so einem Gespräch und denkt so, kann man das eigentlich als einzelner Mensch ertragen? Jetzt haben wir gerade ganz aktuell die Epstein-Files, sage ich mal. Und damals gab es auch schon diese Themen mit Edati und mit, wie ist der, Marc Trudeau. Also das ist jetzt auch kein neues Thema. Es gibt es auch nicht nur in Amerika, wohlgemerkt. Das hätten wir viele gerne, aber so ist es nicht. Wie kam es bei dir dazu, dass du gesagt hast, als du angefangen hast, nee, ich kann nicht wegschauen, ich muss was machen? Wie bist du da angekommen?
Das war so, glaube ich, wenn ich mich recht daran erinnere, es ist ja schon sehr, sehr lange her,
Ja.
Waren das so bestimmte Schlüsselerlebnisse. Und das war, glaube ich, auch die erste Streetwork, die ich dort in diesen Grenzregionen gemacht habe. Und das war 1995 gewesen. Es sah alles sehr ländlich aus. Es sah dort alles sehr ärmlich aus. Und es war ein massives Prostitutionsabkommen. Eine Szene, wo Frauen, Kinder, Jugendliche, was man erst später festgestellt hat, dass die natürlich auch zum Zweck der sexuellen Ausbeutung dastehen, fast aneinandergereiht auf den Straßen waren. Und Frauen in jämmerlichen Zuständen, und Männer, die ganz offensichtlich diese Frauen gekauft haben, mitgenommen haben und so weiter. Und das war so eine Situation gewesen, wo man sagt, entweder man läuft oder rennt sofort weg und sagt, oh nein, das gibt es gar nicht. Oder man kann nicht mehr aufhören. Und diese Dinge, die ich schon relativ am Anfang mitbekommen habe, waren Dinge, wo man sagt, also entweder man macht sie richtig oder gar nicht.
Und du hast
Und
dich
es
für
war
richtig
so,
entschieden.
und ich habe mich halt einfach irgendwie, ne, das ist ja so ein Prozess dann auch gewesen, irgendwie dafür entschieden, mich zu gehen und weiter zu kämpfen, weil der Kampf war ja auch sehr enorm gewesen. Der hatte ja auch immer was mit Finanzierung zu tun und mit Anerkennung der Arbeit und mit, also da gab es ja ganz, ganz viele Kämpfe. Nicht nur dieses Milieu und die Situationen und das Leid der Frauen und Kinder, sondern noch die ganzen anderen.
Ja. Katrin, für alle, die Caro e.V. noch nicht kennen, wie würdest du denn eure Arbeit so in zwei, drei Sätzen beschreiben, so eure Mission dahinter?
Die Mission oder mein Spruch ist immer, sexuelle und andere Gewalt an Kindern und Frauen muss für unsere Gesellschaft einfach unerträglich sein. Wir arbeiten im Bereich, also wir sind eine Menschenrechtsorganisation und arbeiten für Frauen, für Kinder, für Jugendliche. Natürlich sind dann manchmal auch Jungs dabei, wenn es um die sexualisierte Gewalt an Minderjährigen geht, kämpfen für deren Rechte. Und gegen ein System von Gewalt und sexueller Ausbeutung.
Und ihr seid ja jetzt, wie wir es schon gerade gesagt haben, seit über 30 Jahren dabei. Ihr seid seit über 30 Jahren dabei und das war ja lange vor dem Internetboom und vor Social Media und allem, was damit zusammenhängt. Würdest du sagen, es hat sich seitdem verändert? Und wenn ja, wie hat sich das alles verändert? Ist es schlimmer geworden oder nur offensichtlicher?
Also diese Szenen, speziell jetzt in den Grenzregionen in Tschechien, die waren in den 90er Jahren bis zu Anfang der 2000er Jahre, waren diese Prostitutionsszenen sehr, sehr, sehr offensichtlich. Und auch die sexuelle Ausbeutung von Minderjährigen. Das heißt, man hat die Kinder wirklich auf den Straßen gesehen. Man hat auch wirklich sehr kleine Kinder, die teilweise in Begleitung erwachsener Personen, manchmal waren es auch die Eltern, gewesen sind. Und es war sehr offensichtlich, dass diese Kinder oder diese Frauen, diese Jugendlichen angeboten wurden zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Die Szenen haben sich heute insofern verändert, dass durch das Internet man kein Kind mehr auf die Straße stellen muss. Das sage ich jetzt ganz zynisch und sarkastisch. Denn wir haben Social Media, wir haben WhatsApp, wir haben alle möglichen Internetkanäle, wo man sowas wunderbar aushandeln kann, ohne dass es eine Sicherheit gibt. Das ist das Fatale daran. Wir wissen, dass das nach wie vor passiert. Wir wissen, dass der Markt nach wie vor vorhanden ist. Allerdings eben ist das in ein Dunkelfeld gerutscht, wo wir eben als Sozialarbeiterinnen wenig Möglichkeiten haben, also nur begrenzte Möglichkeiten haben, da auch zu intervenieren und auch wirklich zu schauen und da reinzukommen.
Also kann man sagen,
ebenso ist es auch mit der Prostitution von Erwachsenen. Es sind jetzt, also aktuell wurde das geregelt in manchen Grenzregionen mit diesen Sperrgebietverordnungen, dass die Prostitution generell mal verboten haben in diesen Regionen. Dann findet trotzdem Prostitution statt. Irgendwo im Dunkeln. Man sieht die Frauen nicht mehr so auf den Straßen wie früher, sondern es findet anders statt. Es gibt wahnsinnig viele sogenannte bordellähnliche Einrichtungen wie Nachtclubs und so weiter. Die sind vollkommen, es ist vollkommen unklar, wie das davon abgeht. Also es ist eine rechtliche Grauzone und es ist irgendwas, was künstlich, was vom Bild weggemacht wurde, vom Straßenbild, vom Stadtbild, von was auch immer, dass es nicht mehr so sichtbar ist. Es ist aber trotzdem vorhanden und natürlich auch in den ganzen grausamen Dimensionen.
Ja, also ist Social Media und das ganze Internet eigentlich ein Täterschutz?
Es ist, also Internet ist ein Fluch, was diesen Bereich betrifft. Und es ist ja auch, es gibt ja auch diese offiziellen Zahlen vom Bundeskriminalamt zum Deliktsbereich Kinderpornografie. Das sind ja exorbitante Zahlen, die dort recherchiert wurden. Ein Anstieg, wo man sagt, das ist alles überhaupt nicht möglich. Und es ist ja auch, ne, es wird ja auch darüber berichtet, dass die sexuelle Ausbeutung auch kinderpornografisch immer, immer schlimmer wird. Die Kinder werden immer junge Babys und so weiter. Immer. Und das, das ist ein Bild auf unsere Gesellschaft, wo wir, glaube ich, alle mal ganz sehr nachdenken sollten.
Ja, also wir sind ja immer alle wahnsinnig geschockt, wenn sowas rauskommt, jetzt auch mit Epstein. Ne? Wobei jetzt geht es ja irgendwie darum, ob die Frauen dann wirklich jetzt, also dann wird auch mal von jungen Frauen gesprochen, obwohl es in Wirklichkeit ja Mädchen und Minderjährige sind. Es macht ja immer den Eindruck, als wäre es alles ganz weit weg und dann sieht man es vielleicht mal im Fernsehen in irgendeinem Krimi und man hat das Gefühl, es ist so mehr so, hat so einen Unterhaltungsfaktor bekommen. Aber in Wirklichkeit findet das ja ganz nah bei uns statt und jeder würde ja wahrscheinlich sagen, nee, also bei mir im Ort ist das gar nichts. Kannst du uns mal einen Einblick geben, wie nah das eigentlich wirklich ist?
Es ist ganz nah. Und es ist bei jedem und immer und überall allgegenwärtig und ganz nah. Es ist natürlich so eine teilweise auch menschliche Sache, dass man Dinge nicht an sich heranlassen möchte, die grausam sind. Und gerade was den Bereich der sexualisierten Gewalt betrifft, und da gibt es, oder auch der Gewalt gegen Kinder, da gibt es nämlich gerade auch aktuell einen sehr guten Artikel in der Zeit. Das sind so Dinge, wir wollen das nicht hören. Das wird weggeschoben. Das wird auch immer relativiert, ob es denn wirklich überhaupt so schlimm sein könnte. Den Kindern wird auch gar nicht zugehört. Die Kinder senden Signale. Natürlich ist es ganz, ganz, ganz selten, dass ein Kind sich tatsächlich öffnet und das sagt.
Ja.
Die Kinder senden Signale. Und wenn die Erwachsenen besser zuhören würden oder bessere Informationen darüber hätten, was denn eigentlich dahinter ist,
ja,
dann könnte den Kindern auch schneller geholfen werden. Es ist, und es ist auch ein Trugschluss zu sagen, Nur weil diese Familie eine gut situierte Familie ist, kann das in dieser Familie stattfinden. Und das sind diese Klischees, denen wir immer wieder, auch heute noch im Jahr 2026 spielen. Dass zum Schluss dann eventuell auch das noch so hingestellt wird, dass das Kind vielleicht auch übertreibt, das Kind sich was ausdenkt und so weiter. Und das ist absolut fatal und eine absolute Katastrophe. Und das muss sich ändern, die Gesellschaft muss einfach sensibler werden.
Ja. Ja, deswegen ist es uns auch so wichtig, dass wir es mal rausholen und heute mal darüber sprechen.
Genau.
Ich glaube, du hast auch noch eine Frage.
Ja, eigentlich, Katrin, hast du meine Frage jetzt schon so halb so beantwortet. Es ging eigentlich um die Tabuisierung, dass wir was kleinreden, dass wir wegschauen. Und was sind denn so die, ja, ich will jetzt nicht sagen, so die größten Mythen oder Verharmlosungen, denen du dann so in deinen Gesprächen begegnest?
Also die Mythen. Okay, sorry.
Alles gut.
Die Mythen und Verharmlosungen, denen begegnen wir immer im Bereich der Prostitution, der Zwangsverhütung. Und es wird ja, wir haben ja in Deutschland eine Gesetzgebung, wir haben ein sogenanntes Prostituiertenschutzgesetz, das verdient den Namen nicht. Und Prostitution ist als Beruf anerkannt und somit eine absolute Normalität. Und alles, was dahinter ist, wird weder gesehen, sondern es wird einfach ausgeblendet. Und ich muss auch ganz klar sagen, der Staat verdient daran. Die Frauen müssen Steuern bezahlen und so weiter und so fort. Es hat ja alles System. Warum haben wir so ein Prostitutionsgesetz? Warum ist es in unserem Land so, dass Prostitution ein absolutes Selbstverständnis ist? Und da kann ich ein Beispiel nennen, was uns alle, die in diesen Bereichen tätig sind und wir das System auch vertreten, gegen Prostitution zu sein. Natürlich, wir arbeiten mit und für Prostituierte, wir sind für die Frauen da, wir sind aber gegen das System der Prostitution. Es gab im vergangenen Jahr eine Evaluation, die über, glaube ich, 2 Jahre lang ging, mit die natürlich wieder wie alles im Millionenbereich Kosten verursacht hat. Und im Rahmen dieser Evaluation des Prostituiertenschutzgesetzes gibt es einen Absatz darin, dass die Prostitution, dass die Minderjährigen in der Prostitution besser beraten und betreut werden sollen. Das ist kein Scherz, das ist tatsächlich so. Wir reden von Minderjährigen, die gar nicht in der Prostitution sein dürfen. Und eine Evaluierung sagt, dass die besser beraten, dass darüber nachgedacht werden soll, dass die besser beraten werden sollen. Also das ist schon mal ein absolutes No-Go, was in unserem Land überhaupt möglich ist. Die Mythen von der freiwilligen Prostitution, und das sind Mythen, denn dazu arbeite ich zu lange in diesem Bereich und dazu habe ich viel zu viele Frauen kennengelernt, die sich prostituieren müssen, wie auch immer, um daran zu glauben, dass es ein freiwilliges Geschäft ist. Und die Frauen sagen das dann auch selber. Es gibt immer, wenn man Talkshows anschaut und so, es gibt immer die gleichen Frauen, die dort sitzen und erzählen, wie toll das ist und dass Prostitution wirklich das Allerschönste ist, was man sich vorstellen kann. Ich muss als Frau dazu in der Lage sein können, das machen zu können. Das setzt ganz, ganz viel voraus. Die meisten Frauen sind Opfer von Gewalt und sexueller Ausbeutung in der frühen Kindheit gewesen. Sie haben gelernt, ihren Körper abzuspalten. Deshalb können wir das aushalten. Die Frauen sind psychisch fast alle in Frage. Und Prostitution hat auch nichts mit sexueller Selbstbestimmung zu tun. Ich kann noch so viel Lust am Sex haben und das muss man auch oder soll man auch keiner Frau absprechen. Aber es ist wieder der menschlichen Natur, dass man am Tag 10 bis 15 fremde Männer hat, deren Bedürfnisse befriedigen muss und es einem Spaß macht. Unabhängig davon, dass die Bezahlung sowieso auch noch eine Katastrophe ist. Und es wird einfach nicht gesehen, das Leid, was hinter diesen Frauen steckt. Und ein großer Teil der Frauen oder Mädchen, die wir in Deutschland haben, die zur Prostitution gezwungen werden, kommen aus dem Ausland, aus fast allen Ländern der Welt und aus den ärmsten Gegenden dieser Länder. Und werden fast immer über Menschenhandel oder eigentlich fast ausschließlich über Menschenhandel nach Deutschland gebracht, wenn man es richtig definiert. Wenn man es richtig ausermittelt und richtig schaut, ist es eigentlich fast immer Menschenhandel.
Mhm. Wissen die denn, was auf sie zukommt, wenn sie hierher kommen? Oder ich sag mal,
selten. Also in den meisten Fällen, wenn wir die Frauen zum Beispiel dann in einer Schutzeinrichtung haben, wenn wir die auch begleiten zu Vernehmungen und so, erfahren wir dann relativ viel. In den meisten Fällen bekommen die eine Arbeit versprochen in Deutschland oder beziehungsweise in Europa. Es ist auch gar nicht immer so, dass die zuerst nach Deutschland kommen. Es gibt verschiedene Reiserouten, das ist hochspannend. Und das ist wirklich so kriminell und so wirklich so gut organisiert, dass die auch erst in anderen europäischen Ländern landen und dann erst mal nach Deutschland kommen. Also die Ausbeutung schon überall stattfindet. Häufig bekommen die, also so der Klassiker, einen Job im Restaurant, im Hotel und sowas. Es gibt nur sehr wenige Frauen, die wirklich auch sagen, sie wussten, dass sie in die Prostitution gehen. Und wir hatten auch schon Fälle, ich hatte einen Fall von einer ganz, ganz jungen rumänischen Frau. Der wurde auch gesagt in Prostitution. Da wurde das anders gesagt. Also das Wort Prostitution wird natürlich in diesen Bereichen auch gar nicht so verwendet. Ne? Da gibt es einen anderen Sprachgebrauch. Da wurde das irgendwie so gesagt, die wusste aber gar nicht, was das ist. Die stammte aus einem ganz kleinen Dorf in Rumänien. Und die ist in ärmlichsten Verhältnissen aufgewachsen. Die hatten keinen Fernseher, die hatten keinen Zugang zu gar nichts. Die wusste einfach nicht, was das ist und hat fatalerweise zur Vernehmung gesagt, ja, sie wusste das. Die hat es gesagt bekommen. Und damit war klar, okay, Verfahren wurde eingestellt, weil die Frau wusste ja, dass sie das so macht. Also so einen Irrsinn haben wir auch in diesem Land. Ne, die wurde durchgereicht, die wurde misshandelt, der ging es ganz schlecht, die war Opfer von Zwangsprostitution. Sie hat auch gesagt, dass sie das nicht wollte. Es gab aber auch noch einen anderen Fall, der von der Justiz eingestellt wurde, weil die Frau die deutsche Sprache nicht kannte. Und da stand tatsächlich in diesem Bescheid drin, die Frau kannte die deutsche Sprache nicht und wusste somit, was in Deutschland abhängt. Solche Urteile werden auch in unserem Land gesprochen. Also Sie merken wahrscheinlich, dass mich das unglaublich wütend macht, weil das macht mich immer wütend, wenn ich über diese einzelnen Fälle spreche. Und das sind ja keine Einzelfälle. Das sind ja nur die Sachen bei uns landen, wo wir dann Kenntnis davon haben. Man muss ja davon ausgehen, es kommen ja nicht alle Frauen zu uns. Und der Anteil der Frauen, die aus dem Milieu raus können oder überhaupt auch wollen, weil sie natürlich auch Angst haben und so weiter. Das ist ja verschwindend gering, was bei uns da ist. Ne, man muss das große Ganze sehen und das ist ein Mittelstück.
Also wir können deine Wut, glaube ich, unglaublich gut nachvollziehen, weil das kommt auch bei uns zum Aggression hoch. Weil es einfach nicht fassbar ist, weil natürlich auch wieder Männer über solche Dinge auch entscheiden. Und ich gehe mal davon aus, also zu dem Begriff Sexarbeit brauche ich dich gar nicht fragen, wie du den findest. Also ich kriege schon mal einen Kotzreiz, weil ich immer denke, das ist so eine Verherrlichung von einer Sache. Da könnten auch alle Masseure werden. Und vor allen Dingen, wenn das so eine tolle Arbeit wäre, dann könnten vor allen Dingen auch Männer so einen Job machen. Haben wir schon
gibt's
mal
auch.
Von den...
Gibt's auch.
Ja, aber denke ich mal, verschwindend geringer Anteil von Männern, die das so anbieten. Im Verhältnis zu Frauen. Und du hast es schon so ein bisschen angeschnitten, wer von der Sexarbeit und oder also von der Prostitution und von der Zwangsprostitution und der sexuellen Gewalt profitiert. Ich nehme mal an, da gibt es nicht den einen, der da profitiert, sondern das ist unfassbar. Und was es wird Geld sein, was die Beweggründe sind, aber auch Macht und
Dominanzverhalten gegenüber Schwächeren. Aber vielleicht nochmal auf das einzugehen, was du sagtest, das ist ja so eine männerbestimmte Geschichte. Ja. Ist richtig. Es ist überwiegend. Nur, ich muss ganz klar sagen, ich habe in den ganzen Jahren so viele Frauen als Zuhälterinnen, gerade bei Minderjährigen, bei Kindern kennengelernt, deren Handeln und Tun an Grausamkeit nicht überwiegen. Also wir müssen ganz klarstellen, die Frauen sind in diesen Rollen nicht wirklich die besseren Menschen.
Okay.
Also das ist, das nur in die Ecke zu drängen und zu sagen, das ist eine Männergeschichte, ist fatal. Denn die Rolle vieler Frauen in diesen Bereichen ist absolut grausam. Und auch also im Bereich der Zwangsprostitution, in der Rolle als Zuhälterinnen. Wir haben das aber auch im Bereich der sexuellen Ausbeutung von Kindern, im familiären Umfeld, wo Mütter mitschuld sind und wo es auch nicht selten ist, dass Mütter entweder darüber Bescheid wissen und schweigen. Oder eben mitbeteiligt sind, was man bei kinderpornografischen Aufnahmen, also ne, im Rahmen dessen kommt das ja dann sehr oft vor. Und das muss man auch nochmal ganz klarstellen, denn das ist sehe ich auch immer wieder so ein Dunkelfeld. Das möchte ja keiner wahrhaben.
Ja.
Ne? Eine Mutter ist ja die Mutter und die muss ja ihr Kind lieben und so weiter. Das sind aber Klischees. Von denen müssen wir mal weggehen, auch um sensibler zu werden und auch um Dinge erkennen zu können. Das ist mir wirklich auch nochmal wichtig und das ist eine Erfahrung, die wir eben im Laufe der Jahre der Arbeit gemacht haben, dass das nicht immer nur Männer sind. Und wir haben ganz aktuell auch einen Fall im Schutzhaus. Da geht es auch um eine Frau, eine ganz, ganz junge Frau aus dem Ausland. Und wo eben auch eine Frau die Anwerbung gemacht hat. Und wo diese Frau, die die Anwerbung gemacht hat, das bei vielen anderen jungen Mädchen auch.
Und das was natürlich so, auch auf eine Frau auch vertrauenserregend
ist. So. Vollkommen. Die jungen Mädchen gehen da ja ganz anders ran. Oder eben auch Kinder, Jugendliche aus sozial schwachen Familien oder aus Kinderheimen und so weiter, wenn da eine Frau kommt. Und das ist eben sehr, sehr, sehr häufig. Also das ist nicht so, dass man sagt, das sind nur mal einzelne Fälle.
Und wie erklärst du dir das, dass Frauen da so aktiv sein können? Weil ja, man hat ja so diese Vorstellung eigentlich, also gerade auch wenn es eigene Kind ist, also weiß ich nicht, da zerteilt es alles innen.
Also ich habe schon Frauen erlebt, mit denen wir gearbeitet haben, die ihre eigenen Kinder, ihre Babys und das auch erzählt haben und auch die Beweggründe darüber, was heißt Beweggründe, also die können ja, sind ja kognitiv nicht in der Lage, genau psychologisch zu erklären, warum sie das tun. In der Regel sind es fast immer Frauen, die eben Gewalt und Missbrauch in der Kinder haben. Also das ist das, was die Erfahrung meiner Arbeit, das wird nicht in jedem Falle zutreffen, ne? Es wird auch mit Sicherheit andere Beweggründe geben. Es ist aber natürlich auch wiederum ein Klischee, dass jede Mutter ihr Kind liebt. Auch da gibt es wieder unterschiedlichste Faktoren, warum eine Frau vielleicht nicht in der Lage ist, ihr eigenes Kind zu lieben. Was auch immer da reinspielt, ne? Ob das auch eine Vergewaltigung war, wie die Schwangerschaft entstanden ist oder ganz andere Beweggründe. Ne? Da gibt es ganz viel. Nur muss man ganz klar sagen, und das ist das, was wir wirklich immer in unserer Arbeit versuchen zu trennen. Wir arbeiten parteiisch für die Betroffenen. Warum, wieso, weshalb das eine oder andere so ist, da sollen sich dann mal bitte die anderen. Weil das führt zu weit. Natürlich ist es klar, es ist eine gesellschaftliche Sache auch wieder. Wenn man so viele Kinder hat, die vernachlässigt werden, die missbraucht werden, es ist eine Kettenreaktion. Was passiert mit diesen Kindern? Wenn es Jungs sind, in der Regel werden sie frühzeitig sehr gewalttätig. Bei Mädchen besteht die Gefahr, dass sie eben entweder in Prostitution kommen oder eben in diesem Bereich der Selbstverletzung, ne, also oder psychiatrisch dann auffällig werden, was auch immer. Ne, natürlich muss man anfangen, muss auch genau schauen, um das mal irgendwann zu durchbrechen. Aber ich denke, da ist die Gesellschaft und da ist viel, 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 viel mehr in unserem hochtechnisierten Zeitalter getan werden, dass wir solche Defizite nicht mehr haben.
Puh, Steffi.
Ja, ich glaube, wir atmen einmal durch. Ne?
Ja.
Ja, jetzt wollen wir noch mal ein bisschen darauf kommen, wie ihr denn eigentlich, was ihr denn genauso dann macht. Also was, jetzt haben wir ja irgendwie erfahren, was alles so passiert in der Welt und was ist denn dann, ich sag mal, ich weiß nicht, Nancy, wolltest du erst noch mal was sagen oder sollte ich?
Okay.
Also mir ging es jetzt speziell so um die Projekte, so zum Beispiel für geflüchtete Frauen, die vom Menschenhandel betroffen sind. Und was unterscheidet denn die Arbeit so von diesen, ich sag mal, von diesen klassischen Fällen zum Beispiel? Ist das nochmal was anderes?
Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden, von den klassischen,
ja, klassischen also, Fällen, von den getrennt von den geflüchteten Frauen. Ob das nochmal ein anderes...
Also, vielleicht erkläre ich ganz kurz unsere Arbeit. Also, wir haben ja verschiedene Bestandteile. Also, wir haben unser Vereinssitz, ist in Deutschland, in Plauen, in Sachsen und wir haben noch eine Niederlassung in der Tschechischen Republik. Wir leisten Streetwork auf beiden Seiten, also in Deutschland und in Tschechien, in ganz verschiedenen Regionen, auch in Deutschland in ganz verschiedenen Regionen, also auch ein Stück weit Thüringen und Bayern und ein Stück weit diese Regionen hier in Sachsen, bei uns in der Nähe. Das heißt, wir gehen in Wohnungen, Tschechien Straßenstrichbereiche oder in diese sogenannten bordellähnlichen Einrichtungen, kontaktieren die Frauen, bieten an, dass wir helfen können, machen auch ein Stück weit Gesundheitsprävention, ne, schauen, ob es denen gut geht, ob die irgendwelche medizinischen Probleme haben und so weiter. Und natürlich mit der Maßgabe Unterstützung, Hilfe für den Ausstieg aus der Prostitution, was wir dann auch leisten können. Parallel dazu haben wir eine Schutzeinrichtung für Betroffene sexueller und anderer Gewalt. Das heißt, es ist offen für Frauen aus der Zwangsprostitution, es ist aber auch offen für Frauen aus dem Bereich der rituellen Gewalt, andere Gewaltformen wie zum Beispiel Gewalt im Namen der Ehre, was dann wiederum häufig bei geflüchteten Frauen eine Rolle spielt. wobei auch bei geflüchteten Frauen Zwangsprostitution eine Rolle spielen kann. Ganz selten haben wir Frauen, die betroffen sind von häuslicher Gewalt, weil wir einfach die Kapazitäten nicht haben. Also da würden wir aus allen Nähten platzen, wenn wir das auch noch machen müssten. Wobei die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass fast jede Frau, oder eigentlich kann man sagen, jede Frau, die häusliche Gewalt erfährt, aber gleichzeitig sexuelle Gewalt. Das ist ja immer, man kann das gar nicht trennen und sagen, die Frau wird ja nur geschlagen. Nee, die wird nämlich geschlagen und vergewaltigt. So, das ist so, das ist das, was wir im Schutzhaus machen. Und wir haben eine ganz spezialisierte Beratungsstelle für sexualisierte Gewalt an Erwachsenen. Das ist das Einzige, was auch staatlich gefördert wird, wo wir wenige Stunden auch Personalkosten bekommen. Und das ist erstmals gefördert seit 2024 vom Freistaat Sachsen. Also die einzige staatliche Förderung. Ansonsten arbeiten wir nur mit Unterstützung von Spenden und kleineren Stiftungsgeldern, was auch schon mal sehr ordentlich ist. Und wir haben aber noch viele verschiedene andere Beratungsangebote, also auch für Kinder, Jugendliche, leisten Prävention, Öffentlichkeitsarbeit, Lobbyarbeit und so weiter und haben auch noch eine Baby.
Wie erklärst du dir das, dass ihr euch, dass es nicht alles voll finanziert wird, sage ich mal? Also wenn ich das jetzt alles so höre, also verschlägt es mir echt irgendwie den Atem, dass ich so denke, wieso ist das, also muss das alles, ich sag mal, gesammelt werden? Warum muss da eine Stiftung hinter sein? Wieso, also ich verstehe es irgendwie nicht. Ja. Du auch nicht, ne? Ja.
Wir reden davon, also wenn man es mal ganz pragmatisch nimmt, ne, wir reden ständig davon, wir haben nicht genügend Kinder, wir haben nicht genug Fachkräfte in der Zukunft und wir kümmern uns um die Kinder, die wir theoretisch hätten, wird sich null gekümmert.
Das ist schon sehr fatal. Also wir kämpfen seit, ich glaube, ich weiß gar nicht, schon ewig, um eine Finanzierung für unsere Schutzeinrichtung. Da habe ich jetzt erst aktuell, Ende vergangenen Jahres, einen Ablehnungsbescheid bekommen. Da stehen 1000 Begründungen drin, die kann man sich gar, also so, ich muss es einfach sagen, so viel Unmögliches kann man sich gar nicht ausdenken, was da drin steht. Ne? Im Gegensatz dazu steht ja auch, es gibt zu wenig Plätze in Frauenhäusern und so weiter und so fort. Ne? So. Es wird immer wieder, also es wird auch immer wieder argumentiert, also unsere Schutzeinrichtung wird nicht gebraucht, das ist irgendwie, ja, wird alles irgendwie. Es ist immer wieder das Gleiche. Natürlich denke ich auch, hat es damit was zu tun, dass wir teilweise, oder wir, ich, meine Kollegin, sehr unbequem geworden sind, politisch unbequem, Missstände ansprechen, auch in Dingen mit involviert sind und waren, die politisch nicht so gerne gesehen werden. Wir waren die Ersten und die Einzigen, die das Thema sexuelle Ausbeutung von Kindern durch deutsche Täter in den tschechischen Grenzregionen öffentlich gemacht haben. Wir sind dafür derartig angefeindet und diffamiert worden und eigentlich heute noch froh, dass wir das Ganze irgendwie auch ein Stück weit überlebt haben, weil es gab auch wirklich massivste Bedrohungen, nicht nur also von seitens der Täter. Und das, denke ich, glaube ich, sind Dinge, die da mit reinspielen. Mhm. Dass man irgendwie, das haben wir schon gemerkt, dass man NGOs, die wenig sorgen, schon sehr gerne fördert. Also das haben wir schon, das ist was man beobachten kann, auch in unserem Land. Man denkt immer, sowas gibt es nur in den osteuropäischen Ländern, aber nee. Die am leisesten sind, da denen geht's, also das ist da ist immer alles in Ordnung. Ne? Da ist immer, das ist klar. Ja, es hat halt alles Vor- und Nachteile, eine staatliche Förderung. Ne? Es ist natürlich auch, es wird auch sehr viel reglementiert bei staatlichen Förderungen. Sehr viele Dinge, die man dann gar nicht machen darf oder nicht soll. Also es hat alles ein Für und Wider, aber natürlich ist es eine absolute Katastrophe, wenn man sagt, wir haben auch ungefähr ein Volumen von ca. 1 Million im Jahr. Mit allem, mit einem großen Schutzhaus, ne, mit der Niederlassung in Tschechien, den Beratungsangeboten, der ganzen Streetwork. Wir brauchen ja auch die Gelder für die Personalkosten. Und wir haben viel zu wenig Personal für diese viele Arbeit. Das ist auch klar. Haben wiederum wir haben eine offene Personalstelle, die eben gefördert werden würde vom Freistaat Sachsen für die Beratungsstelle und finden aber seit anderthalb Jahren auch niemanden, der die Arbeit macht. Wir haben nämlich ein Problem. Es gibt kaum jemanden, der hier in diese Region ziehen will. Das setzt natürlich voraus, eine Arbeit von 30 oder 35 Wochenstunden, dass die Menschen dann auch hier leben.
Das kann man, glaube ich, schlecht Person machen.
Ja, ja, das ist ganz ungünstig. Ja.
Wir haben uns ja damals, eins unserer ersten Projekte war ja Wandschutz an der Babyklappe, wenn ich mich entsinne. Und deswegen würde ich gerne nochmal auf die Babyklappe, weil ich damals auch schon so tief ergriffen war. Ich erinnere mich, ihr hattet damals das 10. Baby in der Klappe. Ich weiß nicht, wie viel es jetzt sind.
13.
Und ich erinnere mich auch, dass du mir erzählt hast, dass das Klinikum hier im Plauen sich verweigert hatte, diese Babyklappe zu haben. Und ihr dann diejenigen waren, die eingesprungen seid.
Nee, das war ein bisschen anders. Nee. Also okay. Wir haben das, also das Klinikum, es war dann irgendwie so gewesen, das hatte mir dann mal ein, ich glaube, der ärztliche Direktor hatte mir dann gesagt, es war irgendwie in der Stadt im Gespräch gewesen, dass eine Babyklappe am Klinikum passieren soll.
Ja.
Und da gab es ewig viele Ausschüsse und wir hatten ein Konzept vorgelegt, sind dann aber gar nicht eingeladen worden. Also es war irgendwie alles so los und wir haben gesagt, wir machen das in die Babyklappe. Und dann hatten wir ja im Rahmen der Eröffnung der Babyklappe auch die Leute aus dem Klinikum, da war der ärztliche Direktor da gewesen. Und der hat uns dann in dem Zusammenhang erzählt, dass sie eigentlich gar nicht richtig gebraucht wurden und sie hätten die Babyklappe sowieso nie machen können. Also das war
so was. Und so war das. Ja. Ja. Wobei man sich auch überlegt, also wenn das Krankenhaus keine Kapazitäten hat, wer dann, ne?
Also. Wobei ich denke, also ich habe das fand ich jetzt gar nicht so, das Personal muss ja dafür da sein.
Ja.
Und ich denke, so ein Klinikum, das kann auch schon eine Hemmschwelle haben. Weil das es ist belebter.
Öffentlicher.
Es ist öffentlicher. Ja. Weil wo soll man jetzt in so einem Klinikum eine Babyklappe hinmachen? Also zum einen muss sie ja irgendwie ein bisschen zentral gefunden werden. Und ich glaube, ich könnte mir schon vorstellen, dass es so eine Hemmschwelle
ist. Ja.
Also ich kenne es zum Beispiel von Tschechien. In Cheb gibt es eine Babyklappe, die ist am Krankenhaus und die ist so. Also direkt am Eingang des Krankenhauses
und beleuchtet.
Ecke, ja, so. Und um die Ecke ist die, also ist diese Pforte. Also
ja.
Diese. Und das finden wir alle zusammen sehr suboptimal, denn das ist so offensichtlich und es ist alles kameraüberwacht.
Genau, du hast es geführt und wird genau
wer gesehen. Wer geht da jetzt hin und bringt sein Baby hin, wenn er weiß, schwer sowieso überwacht
ist? Ja.
Ne, da sollte man schon ein bisschen gucken.
Verstehe ich.
Dass es wenigstens an einem Ort ist, der irgendwie natürlich erreichbar ist. Aber auch nicht direkt irgendwo, wo alle den ganzen Tag drauf gucken können.
Ja. Ja, aber an sich schön, 13 Kinder, die hoffentlich in gute Hände gekommen sind und einen besseren Start ins Leben haben.
Also wir erfahren leider nicht, was mit den Kindern passiert. Das ist ein bisschen traurig. Da geht es aber wieder, in unserem Land steht ja Datenschutz vor allem, über allem. Ne? Das hat irgendwas mit Datenschutz zu tun. Und wir haben als Begründung auch vom Klinikum bekommen, dass das Klinikum uns keine Auskunft mehr geben darf, wie es dem Kind geht, weil die Mutter ja dann eventuell die Leute vom Klinikum verklagen würde. Also ich absolut suspekt finde, wenn die Mutter das Kind bei uns ab. Aber es gibt halt manchmal diese Vorschriften, das Land erstickt ja auch an seinen Vorschriften. Anstatt mal Menschlichkeit in den Vordergrund zu stellen, sind Vorschriften wichtiger. So ist es halt. Wir gehen aber davon aus, dass die Kinder alle irgendwie adoptiert und in Adoptions, also entweder zur Adoptionspflege oder eben dann schon adoptiert.
Ja,
das dürfen wir.
Ja,
das ist ja auch ein gutes und glückliches Leben.
Zumindest hat die Mutter für das Kind getan, was sie vielleicht noch tun konnte in ihrem Beschränkten.
Weil wir alle wissen ja nicht, was dahinter steckt. Was sind die Motivationen, was sind die Beweggründe. Und das Abgeben eines Kindes in der Babyklappe ist immer noch das Abgeben eines Kindes an einen sicheren Ort. Das heißt, die Mutter oder wer auch immer haben sich trotzdem Gedanken gemacht und wollten, dass das Kind lebt.
Ja.
Und die Gründe, die Hintergründe, die können wir alle nicht wissen, weil es hat sich leider auch noch niemand bei uns gemeldet. Das ist sehr bedauerlich. Es wäre wünschenswert, aber das ist auch dem zu verdanken, dass anfänglich, als wir Kinder in der Babyklappe hatten, immer ganz unmögliche Presseartikel gab, wo auch immer drin stand, dass es dass die Polizei ermittelt und dass es Sonderkommissionen gibt und irgend so ein Zeug, wo jedem Angst geworden ist und wo ich teilweise auch wirklich übel beschimpft wurde aus der Bevölkerung, weil die den Zusammenhang nicht gekannt haben zwischen dem, dass die Polizei ermittelt und das stand ja immer an einem, die Babyklappe von Caro und so weiter und irgendein Statement von mir und dann, was die Polizei macht. Und das konnten die Leute oft nicht auseinanderhalten und sind davon ausgegangen, dass wir uns an sowas beteiligen.
Ja.
Und ne, wo ich immer sage, ich schließe dann rühre mich davon. Wir haben überhaupt kein Interesse dran. Wäre schön, wenn die Mutter sich melden würde, dass man ihr helfen kann. Aber die Mutter zu fahnden oder was weiß ich, irgendwie zu bestrafen.
Oder dann bei der Polizei zu verraten, übrigens die war's.
Das ist halt sehr fatal dann immer. Das. Ja. Ich denke, das hat viele auch davon abgehalten. Die sagen, okay, ich melde mich da. Ist vielleicht eine Angst dahinter gewesen.
Ja. Ja, und dann vielleicht auch irgendwo der Punkt, damit abschließen zu wollen. Und
es ist unterschiedlich. Ich denke, also die Motivationen, ich kenne es von unseren Kooperationspartnern in Hamburg, also wir haben ja mit Sterniborg auch eng oder arbeiten auch jetzt noch mit denen eng zusammen, haben auch das ganze Know-how der Babyklappe von Sterniborg bekommen. Die haben natürlich bessere Möglichkeiten, weil die das Kind nicht im Klinikum geben. Sie haben Ärzte, die ehrenamtlich, die das Kind untersuchen, betreuen und auch Pflegefamilien, die das Kind nehmen und haben somit eine längere Zeit, bevor die überhaupt was melden, und die Mutter hat die Möglichkeit, sich an sie zu wenden. Und das ist bei denen schon häufig vorgekommen. Die haben da eine hohe Erfolgsquote, dass die Kinder dann auch wieder zu den Müttern kommen. Aber diese Kapazitäten haben wir hier nicht. Wir haben hier nicht diese Möglichkeiten oder nicht diese Leute, die da mit uns ehrenamtlich mitziehen würden.
Tja, also jeder, der überlegt, was er noch tun könnte mit seiner Freizeit im positiven Bereich, wenn jemand noch ein bisschen Sinn sucht für sein Leben. Es gibt genügend Möglichkeiten, sich zu engagieren. Also vielleicht nicht nur da, sondern auch bei anderen Sachen. Ne? Genau. Ja, also ich bin ganz bedrückt. Mich würde mal noch interessieren, du hattest vorhin gesagt, mit den bordellähnlichen Einrichtungen, wie dürft ihr da einfach reingehen? Gibt es da einen Zuhälter, der dann guckt?
Also, nein.
Nein,
es ist ganz unterschiedlich. Also wir haben ja hier in diesen Regionen hier in Deutschland, wo wir arbeiten, fast ausschließlich Prostitution in Wohnungen und ganz wenige solche kleinen Clubs oder sowas. Das ist willkürlich, manchmal dürfen wir rein, manchmal nicht. So ist das auch in den Wohnungen, manchmal machen die Frauen auch, manchmal nicht. So ist das auch in Tschechien, manchmal darf man, manchmal darf man nicht.
Und das ist aber findet das unter den Augen der Zuhälter statt oder natürlich findet das heimlich statt?
Also in den Wohnungen ist es schon manchmal so, dass die Frauen alleine in den Wohnungen sind, auch wenn man kommt und sieht dann auch, dass es nicht wirklich jemand da ist, aber es ist eine strenge Überwachung und Kontrolle und manchmal sind die eben auch, sitzen irgendwelche Männer in irgendeinem Nebenraum oder so, aber kontrolliert wird. Also das ist immer wieder, auch wenn man das sieht, also ich habe es auch schon erlebt, wir waren bei Frauen gewesen und haben eine Frau mitgenommen, auch zum Arzt gebracht und die war alleine in der Wohnung, es war weit und breit niemand zu sehen. Die war 2 Minuten bei mir im Auto und hat ja ein Telefon geklingelt. Wer wir sind, wo sie hinfährt, was das soll. Also, wo man sieht, es ist ein Überwachungssystem, es ist einfach ein Zorn.
Ja.
Ne, auch wenn man das vermeintlich, wo man erstmal denkt, nö, die ist alleine. Also, das wird alles kontrolliert und es würde niemals so funktionieren, wie das funktioniert, wenn es nicht gut organisiert und kontrolliert wäre. Inwieweit diese Typen, die da manchmal in diesen Wohnungen sitzen, wo man sagt, gut, ne, das sind vielleicht auch sozial auf einer niederen Schicht, sind häufig drogenabhängig, spielsüchtig, sonst was, sind aber schön brutal und können schön die Frauen kontrollieren. Die obere Ebene, die ganzen Sachen im Griff hat, das sind ganz andere Leute. Und die kann man auch sehen.
Zu sehen.
Das
sind ja auch nicht
die, ist auch,
die absperren wollen.
Nee, es ist auch sehr gut organisiert. Also wir haben eine hohe Anzahl an Prostitutionen von asiatischen Frauen. Also Thailand, China, Vietnam, alles Mögliche in Deutschland.
Okay.
Das ist so ein so straff organisiertes System, wo Sachen über WhatsApp gehen und alles Mögliche. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das ist wie ein Markt, das ist wie eine Firma. Also das ist wirklich unglaublich, wie das funktioniert. Mit einer Brutalität, mit einer Abhängigkeit, mit einer Ausbeutung. Unfassbar.
Ja.
Und ich frage mich immer wieder und immer wieder und immer wieder, warum Ermittlungsbehörden dem nicht tat werden. Warum die organisierte Kriminalität immer 5 Schritte vor der Arbeit ermittelt. Also was das, gut, das kann ich nicht einschätzen. Ich kenne sehr gute Ermittlungsbeamte und Beamtinnen, die auch wirklich engagiert sind und auch wirklich was bewegen wollen.
Ja.
Aber an was das große Ganze liegt, dass das alles nicht geschafft wird, ist für mich immer wieder richtig.
Ja gut, die haben kein Arbeitszeitschutzgesetz in diesen kriminellen Organisationen. Die können natürlich 24/7 arbeiten und die haben wahrscheinlich auch einfach eine andere finanzielle Motivation dahinter, da Vollgas zu geben. Und ja, also und man weiß natürlich, was man nicht weiß, ist, inwiefern manche Struktur vielleicht auch mit eingebunden ist.
Ja, sag ich mal. Das ist klar,
vorsichtig.
Das weiß inzwischen jeder, das ist nun mal so, ne? Das, aber auch da in diesen Reihen gibt es ab und an schwarze Schafe, das weiß man mal. Ja. Ne? Ob man das jetzt als
Medien Geld zu verdienen
oder so, ist, ja. oder so mitkriegt, das ist nun mal leider so, aber
man kann sich ja jetzt ein Bild anhand von der Epstein-Geschichte bilden, dass es in die höchsten Kreise geht und kein Prinz und kein Außenminister und weiß ich nicht, wer da außen vor ist.
Wenn sowas in einem großen Stil passiert, ist das immer so. Ja. Wir haben das auch in Tschechien erlebt, wir hatten das auch in, also ich kenne diese Fälle auch, wo wir wussten, dass aus dem Ausland, wir hatten in unseren Regionen und da waren damals auch Profiler und wir haben mit Leuten eng zusammengearbeitet, auch aus Deutschland, die aus speziellen Ermittlungsbehörden, die genau darüber Bescheid wussten, dass aus diesen Regionen Kinder zum Beispiel zu Dutroux geschafft wurden. Mhm. Von Dutroux Freund, die Ehefrau, die stammte aus der Region, wo wir arbeiten, in Tschechien, da wurden Kinder vermittelt. Sie wurden auch Kinder ins Ausland vermittelt. Zum Beispiel in Arabische Emirate oder eben in die USA, überall. Wir wussten, dass Kinder weltweit vermittelt werden. Es gab dort Villen, die wurden gekauft von weltweit reichen Leuten, wo Kinder im großen Stil missbraucht wurden. Das sind alles Dinge, so grausam und tragisch die Epstein-Geschichte ist, ne? Da brauchen wir nicht drüber zu reden, es ist eine mittelschwere, es ist eine absolute Katastrophe. Ja. Man stellt sich nur die Frage, wem nützt es, dass das jetzt kommt? Weil, ja. Das ist ja alles schon,
was das heißt, war ja 2008 im Grunde schon bekannt.
Ja, es ist ja bekannt.
Ja.
Und warum passiert nicht eher was? Warum werden diese Dinge, die bekannt sind, immer unter Verschluss gehalten? Welches System, was ist es für ein fatales und eigentlich auch für meine Begriffe kriminelles System, dass das so ist?
Ja.
Und dass natürlich jetzt auch wieder Leute aufspringen, wo man sagt, das nützt überhaupt keinem einzigen Opfer was, die einen Schwachsinn erzählen und ein Zeug daraus machen, so grausam diese Geschichte ist. Und es sind auch kleine Kinder involviert gewesen. Es sind nicht nur, wir sprechen nicht nur von Jugendlichen und auch das ist schlimm genug.
Ja.
Aber das, was dann zum Schluss draus gemacht wird, ist natürlich auch, wenn man das jetzt medial verfolgt, selbst von renommierten Therapeutinnen und Menschen, wo man sagt, man denkt eigentlich, die haben, die müssten es verstehen und besser wissen. Also ich habe in letzter Zeit so viel Nachrichten und Sachen von Betroffenen bekommen, die so sauer darüber sind, wie das ausgeschlachtet wird und sagt, uns glaubt doch niemand mehr was. Wenn wir erzählen, was wir Schlimmes erlebt haben, wir werden doch in eine Ecke gestellt, dass wir alle nur noch spinnen und alles. Wenn solche Sachen eben dann noch so gepusht werden, wie zum Beispiel in Naidoo, der dann im Zeug erzählt, wo man sagt, oh Gott, deswegen,
ja.
Was ist das denn?
Ja.
Ne? Das nützt ja wirklich überhaupt niemandem.
Ja.
Und man sollte mit diesen Dingen wirklich auch sehr, sehr, sehr sensibel umgehen, wenn man darüber spricht. Weil die Grausamkeiten sind vorhanden und es ist grausam, aber man muss die nicht nochmal potenzieren auf eine Geschichte, wo man sagt, nee,
das ist absurd.
Es wird absurd und damit wird den Betroffenen, die schlimme Dinge erleben, nicht mehr geglaubt, weil sie es nicht
mehr. Ja. Ja. Ja, Steffi, hast du noch eine Frage? Ansonsten habe ich noch eine Abschlussfrage, aber wo erstmal raus.
Ja, ich weiß gar nicht. Vielleicht ist es ja auch deine Frage. Also, wenn ihr jetzt eine einzelne Frau erreicht habt durch eure Arbeit, was passiert denn dann mit ihr? Also, wenn sie bei euch ins Haus praktisch kommt, was hat sie dann, ich sag mal, wie sieht das dann konkret aus? Also, wie könnt ihr helfen oder wie helft ihr? Was ist dann das, was sie da erwartet?
Also es ist immer ganz unterschiedlich. Ne? Wie ist der Fall? Ist es eine Frau, die schon bei der Polizei ausgesagt hat oder eben schon mit der Polizei kam? Oder ist das jetzt eine Frau, die niemals zur Polizei möchte? Ne? Das ist dann noch ein bisschen anders. Ich nehme jetzt mal so einen klassischen Fall, den man jetzt vielleicht von der Polizei bekommt, ob Menschenhandel, Zwangsinstitution. Dann bringen wir die Frau erstmal unter, geschützt und stellen alles, was an Sicherheitsregularien ist, her. Also sprich eine geschützte Anmeldung, dann guckt man, welche Nationalität hat die. Ist die Frau in irgendeiner Form in Deutschland leistungsberechtigt oder braucht sie einen Aufenthaltstitel? Und dann müssen überall an diesen ganzen entsprechenden Stellen, die wir da haben in Deutschland, diese Sperren, sogenannte Sperren wegen Gefahr für Leib und Leben eingerichtet werden. Dann muss geschaut werden, wie kann das Ganze finanziert werden. In der Regel wird es nie finanziert. weil die Behörden sich sträuben und sagen, nö, wenn es Frauen aus Osteuropa sind, nö, sind ja EU-Bürger und da gibt es kein Geld, also da müssen wir dann halt gucken. In der Regel zahlen wir sowas immer als Spenden. Ja, und dann wird geschaut, was hat die Frau für eine Perspektive. Wenn sie Opfer von Menschenhandel ist, hat sie ja erstmal das Bleiberecht nach dem Gesetz, solange ne, die Aussage benötigt wird, Gerichtsverhandlung ist und weiter. Wenn sie keine Aussage gemacht hat, wird es schon komplizierter. Dann muss man gucken, kriegen wir einen Aufenthaltsdeal, wenn wir einen brauchen. Es kommt immer auf die Nationalität an. Ne? Und dann muss man halt gucken und irgendwie dafür kämpfen. Oder wenn es eine deutsche Frau ist, dann braucht man ja sowas alles nicht. Ja, dann wird geschaut, dann gibt es natürlich erstmal diese psychosoziale Begleitung. Das sieht auch überall bei jeder Frau ein bisschen anders aus. Die einen sind sehr introvertiert, viele Frauen, die kommen, die wollen erstmal die schlafen tagelang. Die schlafen und schlafen und schlafen. Das ist so, die sind dann manchmal so fertig. Und dann schaut man halt, wie bindet man sie ein, dass die erstmal so auch die Region kennenlernen, dass die auch selbstständig mal irgendwas erledigen können. Dann muss man schauen, brauchen die einen Sprachkurs? Geht überhaupt, können die überhaupt zum Sprachkurs, weil Sprachkurse ja auch wieder bloß durch verschiedene Nationalitäten angeboten werden. Also sehr viel Behördenkram dabei. Dann schauen medizinische Untersuchungen. Haben die irgendwelche Beschwerden? Oder wir haben auch schon Frauen, die waren verletzt, die mussten erstmal medizinisch versorgt werden. Dann muss man gucken, Hausarzt irgendwas, Riesenproblem mit dem Arzt. Ich wollte gerade mal einhaken. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die du mir erzählt hast. Ich meine, es war eine Frau aus dem Fenster gesprungen und hatte sich bei der Flucht so gemerkt und hatte sich die Wirbelsäule verletzt.
Lendenwirbel gebrochen, ja.
Und ihr seid mit ihr ins Krankenhaus gefahren und die haben die Behandlung verweigert, weil sie keine Chipkarte hatte.
Es war ein bisschen anders. Der Rettungsdienst hat die ist aus dem Fenster gesprungen, aus Angst vor dem Zuhälter.
Genau.
Und Rettungsdienst hat sie ins Krankenhaus gebracht. Im Krankenhaus hat sie dann uns gebracht. Wir haben angerufen und haben gesagt, sie entlassen die, weil die ist ja nicht krankenversichert. Und wir wollten dann eine Weiterbehandlung. Und dann gab es keine Weiterbehandlung in Plauen, weil kein Arzt uns die genommen hat, weil sie keine Krankenversicherung hat. Die war aus Osteuropa.
Ja. Und so war das. Ja. Und das sind so, das kann man gar nicht fassen, weil man ja eigentlich denkt, okay, es gibt diesen hippokratischen Eid. Ich habe das später nochmal nachgelesen. Ist tatsächlich alles gar nicht mehr so bindend. Aber eigentlich denkt man ja, okay, die haben ja geschworen, dass sie helfen müssen.
Ja.
Und dann denkt man, wie kann man jemanden so...
Es ist auch, wir sind auch schon, also gerade in diesem speziellen Fall, da haben wir ja ewig rumtelefoniert, um irgendeinen Arzt zu finden, weil wir sagen, jetzt haben wir hier eine Frau im Schutzhaus mit einem gebrochenen Lendenwirbel. Ja, wir sind ja keine Klinik. Was machen wir denn jetzt mal?
Ja.
Und wir haben ewig rumtelefoniert. Und schon die Geschichte, als wir die Geschichte erzählt haben, hieß es schon am anderen Ende, hören Sie mal auf, erzählen Sie mal nicht so ein Zeug, sowas gibt's doch gar nicht. So, das war schon gleich mal die erste Reaktion gewesen, wo wir gesagt haben, ja toll, was habe ich denn für eine Motivation, jemandem zu erzählen, dass das und das passiert ist, wo auch, da war auch tatsächlich noch die Polizei mit involviert gewesen. Ne? Das war jetzt auch noch, sie hat auch ausgesagt bei der Polizei. Also, welche Motivation soll ich denn haben, mir das auszudenken, um zu sagen, ne, das ist das und das passiert, wenn es gar nicht so ist. Also wo wir wieder am Anfang unseres Gespräches sind, wie geht unsere Gesellschaft auch mit Dingen um? Es werden Sachen ausgeblendet oder was ich selber nicht an mich ranlassen möchte, ist gleich unglaubhaft. Stimmt nicht, fertig. Weg damit, ne, nächstes Thema.
Was würdest du dir denn wünschen von uns, ich sag jetzt mal als ich wollte gerade sagen, Menschen, die damit ja eigentlich gar nichts zu tun haben, also in unserem normalen Alltag irgendwie, können wir das erkennen? Und wenn, also könnten wir was erkennen, wenn wir wollten? Und wenn ja, was könnte ich dann tun?
Das ist natürlich eine gute Frage. Also eigentlich, ich sage jetzt mal so, ja, man kann es. Wenn man hinschaut, wenn man sensibel ist, wenn man einfach schaut, wenn man Menschen sieht, wo man denkt, oh, ne, man sieht zum Beispiel, ich sage jetzt mal ein Beispiel, irgendwo auf dem Flughafen oder im Zug, Flughafen ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, da ist man ja nicht so oft im Zug oder irgendwo, und man sieht eine Frau, wo man denkt, irgendwie, die sieht nicht gut aus und es ist immer in Begleitung von irgendeinem Mann oder irgendwas, also wo man so das Gefühl hat, hier, manchmal hat man ja so ein Gefühl, hier stimmt was nicht. Da irgendwie zu reagieren, zu schauen, kann man die ansprechen, was gibt es für Möglichkeiten, was kann man der fantasievoll, ne, ohne jetzt, wenn so ein Typ daneben sitzt, gleich zu sagen, geht's dir gut oder wer ist denn das? Ne, so, also, ne, das kann ja dann jeder irgendwie so ein bisschen
Also dahin zu schauen oder bei Kindern. Wenn man bei Kindern Dinge feststellt, Kinder, die sehr introvertiert sind, oder wenn man meinetwegen in seiner Umgebung immer Kinder schreien hört. Und dann hört man ja ganz häufig auch, ja, das ist ein Schreikind. Ja. Wie viele Schreikinder sind schon an den Folgen der Misshandlung gestorben? Weil es war eben ein Schreikind, hat niemand hingehört, ne? Niemand hingeschaut. Der Umgang, wie geht jemand in der Öffentlichkeit mit einem Kind um? Also da denke ich, sollte man schon so viel Zivilcourage haben, da dazwischen zu gehen. Ne? Wenn jemand in der Öffentlichkeit sein Kind schlägt oder rumzerrt oder was auch immer. Ne? Das sind ja Situationen, also zumindest erlebe ich das auch hier im Stadtbild. Ne? Und ich denke, das ist ja nicht nur spezifisch für Plauen, sondern wird ja auch in anderen Regionen so sein. Also das sind so, ich sage jetzt mal, die kleinen Dinge. Und weiterhin, was alle tun können, ist einfach zu sensibilisieren oder sich zu informieren. Dass natürlich nicht jeder so ein Fachwissen oder das Hintergrundwissen haben kann, wie das, was man im Laufe der Jahre der Arbeit an Erfahrung mit, das ist klar, das kann nicht jeder haben. Aber wichtig wäre es, ich bin auch immer sehr froh, wenn mich Leute anrufen und sagen, ich habe eine Frage, ich bin mir unsicher, kann ich mal kommen? Und das finde ich gut, weil das ist, diese Menschen haben zumindest eine gewisse Sensibilität und denken, oh, hier ist irgendwas, ich würde mich schon erstmal erkundigen und ich würde schon gerne helfen wollen. Und ich glaube, das können alle.
Ich glaube, da muss man sich vielleicht auch so ein Stück weit überwinden, weil man ja da auch irgendwas ins Rollen bringt, sage ich mal, ne? Also gerade wenn es vielleicht, ich sage jetzt mal, in der unmittelbaren Nachbarschaft, in der Familie irgendwie, wenn ich da jetzt wirklich irgendwas anstoßen würde, dann ist das ja etwas, was dann ja wirklich ins Rollen kommt. Und weil man selber vielleicht auch den Gedanken hat, deute ich das jetzt wirklich richtig? Und wenn ich nicht richtig liege, weißt du, dieses Gefühl, jemanden, ich sag mal, in eine Situation vielleicht zu bringen, in die er gar nicht gehört, und andersrum wirklich, ich sag mal, den Mut auch zu haben, das vielleicht sogar in Kauf zu nehmen, um jemanden.
Ja. Das muss man im Interesse des Kindes oder der betroffenen Person aushalten können.
Ja.
Denn es geht ja auch gar nicht darum, es soll ja jetzt keiner losrennen und soll die Leute diffamieren oder was weiß ich, wahllos Menschen anzeigen. Ne? Darum geht es ja nicht. Sondern einfach zu schauen, sensibel zu sein und hinzuschauen. Und eine Kindeswohlgefährdung zu melden, das kann jeder. Und ich melde lieber einmal zu viel eine Kindeswohlgefährdung als einmal zu wenig.
Mhm.
Wenn sich dann rausstellt, es war doch nicht so gut, dann ist es eben so. Aber das muss man aushalten können.
Ja.
Im Interesse der Betroffenen, die Schlimmeres aushalten müssen. Ja.
Und die sich gerade bei Kindern ja auch nicht, überhaupt gar nicht selber helfen können.
Die können sich nicht selber helfen. Die können sich, egal welches Alter, das ist ja, braucht auch nicht sagen, es ist ja schon 10, man kann ja mal was sagen. Nee, das ist ja, ne, das ist so eine Strategie auch, die ja bewusst von Tätern oder je nachdem, ob es die Täter in der Familie sind oder Fremde, egal, das sind ja diese Strategien, die Kinder können ja nichts sagen. Die sagen ja nichts.
Das spielt denen natürlich auch voll in die Karten, ne? Also, wenn man sich das mal so, das ist ja so perfide irgendwie.
Und wenn man, wenn man einmal ein Kinderporno gesehen hat, oder gesehen, gehört hat, ne? Die sexualisierte Gewalt, die an Kindern stattfindet, ne? Das sind ja keine Einzelfälle, wenn wir uns die Zahlen anschauen. Es ist ja massiv viel, es wird immer mehr und so weiter und so fort. Die Darstellung Kinderpornografie. Es wird ja alles irgendwo gemacht. Und diese sexualisierte Gewalt im familiären Nahbereich, man kann ja nicht davon ausgehen, dass die mit den Kindern in irgendwelche Bunker fahren, um das jetzt mal so platt zu sagen, und das dort alles machen. Sondern das passiert schon auch zu Hause statt. Und ein Kinderporno mit Ton, diese erbärmlichen und fürchterlichen Schreie, das kann man gar nicht aushalten. Und das müssen Menschen hören. Ja. Das müssen Menschen einfach hören. Und das erzählt mir niemand, und die wohnen auch nicht alle im Einfamilienhaus am Wald. Es erzählt mir niemand, dass das keiner hört oder ein Kind, das gequält wird, misshandelt wird. Das schreit ja genauso fürchterlich. Und das müssen Menschen hören.
Meine Abschlussfrage an dich ist, wie erträgst du das? Also was tust du für dich, dass du damit klarkommst?
Zu wenig, das kannst du mal sagen. Mangelt Zeit, zu wenig. Wo packst du das hin?
In welche Schublade?
Ich weiß es nicht. Ich kriege immer wieder die Augen. Ich weiß es wirklich. Es ist wirklich ganz schwer, das zu beantworten. Ich kann jetzt auch nicht sagen, okay, ja, also ich habe da jetzt meine Strategien und so weiter. Ich werde die sicherlich haben, sonst würde ich ja die Arbeit nicht heute noch machen. Ja. Ja. Und ich muss auch sagen, dass ich die Arbeit gerne, ist vielleicht ein falsches Wort, aber ich liebe meine Arbeit.
Ja,
ich und ich bin schon. Auch noch nicht so weit, dass ich sage, nee, ich halte das alles mal aus. Das muss ich ganz klar sagen. Vielleicht habe ich auch eine Resilienz, die andere vielleicht nicht haben. Ich weiß, ich kann die Frage ganz schnell beantworten. Hm. Aber vielleicht ist es auch mein Ventil, wütend zu sein. Dinge auch anzusprechen und Dinge, egal wo, ich habe jetzt auch, für mich ist es jetzt auch egal, ob ich jetzt irgendwo vor irgendwelchen Politikerinnen oder Politikern sitze und dann irgendwelche Missstände aufzeige und da auch wütend werde und sage, ja, tun Sie mal was, weil das geht so nicht oder so. Vielleicht ist es das, dass ich aus mir herausgehe und das anspreche und über das rede, was mich stört. Vielleicht ist es die Wut, die ich rauslasse. Vielleicht hilft das. Ich weiß es nicht. Schwierig, ich weiß es nicht.
Ja. Gibt es aber bestimmt auch mal Momente, wo du sagst, so jetzt.
Ja, die gibt es natürlich auch. Zweifelsohne so. Und es gibt auch diese, gerade diese, alles, was mit dieser Gewalt zusammenhängt. Ne? Auch das, was ich in Beratungen höre oder was ich dann im Schutzhaus erlebe und so weiter. Das lässt einen ja nicht halten. Das ist auch nicht so, das Klischee oder der Klassiker, was ich immer erlebe, so bei Studierenden, ne, wo es darum geht, ja, ich muss gucken, was das mit mir macht und ich muss abschalten, ich muss es dann zu Hause wegpacken. Ich weiß nicht, wer solche sinnlosen Dinge Menschen erzählt. Ich kann nicht nach Hause gehen, kann die Tür zumachen und sagen, okay, das ist jetzt weg, weil ich bin jetzt zu Hause und da denke ich nicht mehr
dran. Mein Arbeitsleben lasse ich im Spind
auf Arbeit. Das menschliche Gehirn funktioniert ja nicht so. Man hat ja keinen Schalter und sagt, klick, so, jetzt, ne, was anderes. Das ist falsch. Und natürlich nimmt man solche Dinge mit nach Hause und natürlich denkt man auch zu Hause an solche Dinge und auch man denkt auch im Urlaub daran, weil auch da kann man nicht einen Schalter sagen, ich habe im Urlaub, darf ich jetzt nicht dran denken. Wichtig ist halt dann das Umgehen damit. Ja. Und vielleicht kann ich das bei so würde ich vielleicht jetzt nicht hier sitzen und mit euch erzählen.
Wenn eine Hörerin jetzt denkt, so, also da will ich unbedingt unterstützen, was sind deiner Meinung nach die einfachsten Wege, jetzt euch speziell zu unterstützen oder ganz allgemein?
Also die einfachsten Wege, und es klingt ja immer so fatal, ist aber wirklich auch zu spenden.
Ja.
Denn wir brauchen für die Arbeit, also ich brauche mehr Mitarbeiterinnen. Klar ist das, ne? Was ich eingangs sagte, wir finden niemanden, weil niemand hierher geht. Wir können natürlich auch nicht gut bezahlen, das muss ich auch sagen.
Ja.
Wenn man nur so, also wir zahlen jetzt niemanden Mindestlohn oder sowas, ne? Also das gibt es nicht, Gottes Willen, aber das, was jetzt meinetwegen andere oder eine Behörde zahlt, an die Sozialarbeiter sind wir leider. Also der einfachste Weg ist zu spenden oder eine andere Art von Unterstützung. Zu schauen, was können die Menschen? Oder ist irgendjemand dabei, der sagt, ja, vielleicht kann ich auch irgendwie anders unterstützen? Ne? Ehrenamtlich irgendwas. Also wir haben viele Dinge. Wir haben diese Arbeit in Tschechien, die man auch ehrenamtlich, ne, wo die Suppenküchenfamilienhilfen, die einmal im Monat stattfinden, wo man auch sagen kann, ehrenamtlich. Oder
unser Sommer, niederschwellig ist.
Niederschwellig.
Wo man jetzt nicht irgendwie gleich mit den Allerschlimmsten konfrontiert wird. Sondern
na gut, das kann man nie. Also das sage ich immer gleich vorher. Ich weiß nicht, mit was die Leute konfrontiert werden. Also das sage ich jedem. Das ist das, also es muss so ehrlich muss man sein,
ja.
Weil auch so zu so einer Suppenküche und Familienhilfe können grausame Dinge passieren. Und ich selber schon mit unserer Vorstandsfrau, wir haben ein kleines Kind, das war 3 Jahre im Winter und hatte noch nicht mal, war untenrum nackt und hatte bloß oben was an und haben das ins Auto gereicht. Mit der Maus gesagt, hier kannst du kaufen. Ne? Und das ist war auch 3 Jahre. Also auch sowas gibt. Und das sage ich den Leuten auch immer, dass man wirklich mit allem rechnen muss. Die Arbeit allerdings ist niederschwellig. Also das ist jetzt nicht so, dass das alles diplomierte Sozialarbeiterinnen sein müssen, sondern einfach Menschen, die ein Herz haben und sagen, ich kann mir vorstellen, da einfach mal mit zu unterstützen oder in unserem Sommercamp das einmal im Jahr stattfindet. Oder eben Kleiderkammer, sagt das schon gerade, ne? Kleiderkammer. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo man dann immer im einzelnen Fall gucken muss, was haben die Menschen auch für Fähigkeiten, auch für Interessen. Wir können auch Leute gebrauchen aus der IT-Branche. Weil wir haben natürlich auch, ne, unsere Computersysteme, ein kleines Netzwerk und zahlen immer horrendes Geld an, an Computerfirmen, wenn irgendwas nicht funktioniert, weil wir natürlich alle nicht wach sind, logischerweise. Ne? Und viele Dinge, die müssen wir machen, dann funktionieren sie gerade nicht und so weiter. Ja. Also aus verschiedenen anderen Berufsgruppen können wir auch Unterstützung bekommen. Also nicht nur, was die soziale Arbeit, weil wir haben ja, wir müssen ja auch unsere, wir müssen unsere Spenden verwalten. Das muss alles ordnungsgemäß, ne? Wir müssen genauso wie jede Firma alles an, zum Finanzamt schicken. Es muss alles ordnungsgemäß passen. Wir sind gemeinnützig, das wird ganz besonders geprüft. Also da muss auch alles wirklich haargenau passen. Also wir können in, auch in solchen Bereichen oder im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit oder im Bereich Fundraising Unterstützung brauchen. Also das ist ganz vielschichtig. Und gerade vielleicht in so einem Unternehmerinnen-Netzwerk gibt es ja dann auch nochmal wahrscheinlich weniger Sozialarbeiterinnen, sondern eher Leute, die aus anderen Professionen und dann vielleicht sagen, okay, ich könnte daran da helfen.
Ja. Ja, also klar, vor allem vielleicht das Netzwerk einfach nutzen und immer wieder teilen, Aufmerksamkeit generieren. Mhm. Und
was wir brauchen, was immer ganz gut ist, da bin ich jetzt schon lange wieder auf der Suche, hatten wir eine Zeit lang juristische Beratung. Wenn wir jetzt mal irgendwas haben, auch meinetwegen Arbeitsrecht oder es klappt irgendwas mit den Frauen nicht, wo man dann sagt, Sozialrecht, denen steht es zu, die kriegen es aber nicht. Das, wo man dann immer sagt, da braucht man einen Anwalt. Das kriegen wir jetzt alleine nicht ganz so gut hin. Sowas, das ist auch immer mal noch so eine gute Sache.
Mhm.
Wenn man da irgendwie Unterstützung hätte und sagt, okay, wenn jetzt mal was ist oder ne, gerade Arbeitsrecht, wenn Arbeitsverträge mal geändert, angepasst werden müssen, es ändert sich ja auch andauernd alles. Hat ja von uns keiner Zeit, sich ständig damit zu beschäftigen.
Wissen wir ja als Unternehmerinnen ja, auch.
Das ist so, das ist ja, so, also es gibt ja so verschiedenste Bereiche, nicht nur die Bereiche der sozialen Arbeit, sondern wo man sagt, bei uns kann man sich auch anders einbringen und wenn man sagt, unterstützen, geht es auch anders dann mit irgendwelchen anderen Sachen.
Genau. Ja, so ich habe hier schon ein paar Bohrmaschinen, Leitern, Wandschutz und so. Das ist
ja,
immer
da kam so, ja schon.
Das ist immer ja so mein Versuch, euch ein bisschen zu unterstützen. Genau, also, wenn ihr helfen wollt, dann, wie gesagt, spenden. Ihr findet das auf Caro e.V., alles, was ihr braucht. Wir verlinken euch die Webseite, wir verlinken euch die Social-Media-Kanäle und alle Infos zu Caro e.V. in den Shownotes und ja, wenn du das Gefühl hast, das Thema lässt sich nicht los, dann mach einen kleinen Schritt, spenden, teilen, hinsehen, widersprechen. Alles ist besser als wegschauen. Und damit ist diese besondere Episode im Rahmen des Podcastern abgeschlossen. Und wenn sie dir gefallen hat, suche www.podcastern.org, um viele andere Wohltätigkeitsorganisationen durch die Stimmen und das Talent erstaunlicher Podcasterinnen zu entdecken. Steffi und ich sagen danke, bis zum nächsten Mal.
Und ich sage danke, dass ich dabei sein durfte. Dankeschön. Gerne.
Das war's für heute bei Business Blabla. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann
gib uns 5 Sterne auf Spotify oder Apple Podcast. Dein Support hilft uns, noch mehr Business-Heldinnen zu erreichen.
Quatsch mit uns auf Instagram @business.blabla. Jede Folge hat ihren eigenen Post. Check das Datum und tausch dich mit uns aus.
Schön, dass du dabei warst. Und denk dran, wir piepsen nichts raus, also sei auch du einfach echt. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
Tschüss.